Dies ist der Podcast Marks kleine Welt. Er ist gedacht für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, ihre Ängste überwinden und wirklich fröhlich werden möchten. Es geht hier also um dich, um deine Ziele, Träume und Wünsche. Und darum, dass du deine Herausforderungen leichter meistern kannst. Das ist das Ziel dieses Podcasts. Mark versteht sich als dein Begleiter auf der Reise zu einem rundherum angenehmen Leben. Er ist NLP-Mastertrainer und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Ja, hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dabei bist, die neue Folge hörst und ja, damit auch weiter bereit bist, dich zu verändern. Heute ein Thema, bin ich schon dran vorbeigekommen, keine Frage an der Stelle. Die Brisanz, die Aktualität, die Dringlichkeit, die hat sich nochmal erhöht, durch bewusstes Wahrnehmen, mitbekommen im Alltag, erleben. Und zwar geht es um ein Thema, das ich in meinem Buch Emotionale Intelligenz schon ausführlicher behandelt habe und damit ja eben auch schon, es ist ja schon ein paar Tage auf dem Markt, vor längerer Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Das geht zurück auf ein Modell, was sicherlich, ohne dass ich es genau nachgeprüft hätte, vom Psychologen entwickelt wurde. Und das Thema ist das magische Dreieck aus Täter, Opfer und Ankläger. So, wenn du das noch nie gehört hast, dann gebe ich dir ein bisschen die Vorgeschichte dazu oder ein bisschen Material an die Hand, damit du verstehst, was das Thema überhaupt ist. Und ich habe das vor vielen Jahren entdeckt, und es wurde sozusagen an mich herangetragen und habe dadurch vieles verstanden. Und das passt gut so ein bisschen zu dem dahinterliegenden Thema, was ich ja in der vergangenen Woche schon so ein bisschen angekündigt habe. Dieses Thema Oberflächen- und Tiefenstruktur, dieses Thema Inhalt und Struktur, auf das ich ja in diesem Podcast immer wieder komme, weil wir ja diese Idee haben von das, was ich da so jeden Tag lebe, das, was ich mit anderen Menschen erlebe, das, was ich auch mit mir selbst erlebe, wie ich mit mir umgehe, all die Themen in meinem Leben, wie ich meine Arbeit erledige, all das ist Inhalt. Und das Leben ist so verführerisch und führt so wahnsinnig schnell dazu, dass ich mich im Inhalt verliere. Und das spielt jetzt gar keine Rolle, ob das beruflich ist oder privat. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sobald menschliches Verhalten beteiligt ist und wir natürlich tendenziell an die Stellen kommen, wo es quietscht, wo Probleme sind, wo die Zusammenarbeit nicht reibungslos klappt, wo die Kommunikation nicht funktioniert, dann gehen wir gerne auch im Gespräch mit den anderen beteiligten Menschen her und nehmen die Inhalte und sprechen darüber. An der und der und der Stelle hast du das gesagt, dann habe ich das gesagt, hast du das gesagt. Das war doch nicht okay, dass du das gesagt hast immer. Der Satz war doch nicht. Ja, oder du stellst was anderes fest. Ja, ich bin zu dem Termin heute Morgen zu spät gekommen. Gut, hätte ich eine andere Frage. Passiert das häufiger in deinem Leben? Ja, und jetzt kämen wir dann immer durch die Fragen, die ich stelle, auf die Strukturebene. Ist das ein Verhalten, was du generell zeigst? Machst du Dinge auf den letzten Drücker? Machst du Dinge nie fertig? Ja, gehörst du zu den Menschen? Ja, ich habe jetzt gerade Metaprogrammseminar gegeben. Da kommt man nochmal genau an solche Stellen. Muss man nochmal ein bisschen nachdenken. Gibt halt Metaprogramme, das sind unterbewusste Motivationsstrategien, die fördern bestimmtes Verhalten. Oder die machen es wahrscheinlicher. Ja, der frühere Mark, sage ich immer gerne, der seine Metaprogramme auf Autopilot hatte und noch nicht wusste, dass es Metaprogramme überhaupt gibt, der sein eigenes Verhalten noch nicht beobachten konnte und der überhaupt gar keine Idee hatte, dass es hinter dem Verhalten eine Struktur geben könnte. Also ein Verhaltensmuster, so könnten wir es auch nennen, das wäre die Struktur. Der hatte zum Beispiel in verschiedenen Lebensbereichen gerne mal angefangene Projekte. Das könnte genauso gut ein angefangenes Regal, Bücherregal sein, was in meiner Werkstatt gewesen wäre, als auch ein Manuskript für ein Buch, von dem ich auch mehrere habe. Also die sind gut abgehangen zum Teil, da sind auch schon welche drunter, die sind jetzt 25 Jahre alte Manuskripte, weil ich zum Beispiel immer mal Kurzgeschichten schreiben wollte, ein Buch mit Kurzgeschichten und ich habe eine Sammlung angefangen. Ich glaube, ich habe sowas wie 10 oder 15 Kurzgeschichten geschrieben, ich liebe Kurzgeschichten. Und ich liebe auch die Geschichte von Kurzgeschichten. Und wenn ich Kurzgeschichten lese, zum Beispiel im Comtrainer Advance, also dem fortgeschrittenen Kommunikationstrainer für die, die wirklich gut werden wollen in der Bühnenarbeit, dann brauche ich Kurzgeschichten von Leuten wie Peter Bixel, die ich sehr schätze. Oh, Lost Frame of Reference für die Profis. Ja, ich schätze die Geschichten von Peter Bixel, weil ihn persönlich kenne ich nicht. Habe ein paar Interviews mit ihm gelesen, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie er ist. Es gibt eine Menge lustige Geschichten, die er erzählt in seinen Büchern. Und ich glaube, ich habe so ziemlich alles von ihm gelesen, was irgendwie greifbar war. Und die Kurzgeschichten, ach, ja, oder die Koiner-Geschichten von Bertolt Brecht. Es gibt einfach so viele tolle Kurzgeschichten. Und Kurzgeschichten haben für mich genau, wenn sie so geschrieben sind, diesen Effekt. Sie sollen zum Nachdenken anregen über eine Struktur im Verhalten von Menschen, im Verhalten vielleicht von mir selbst. Aber die Geschichte an sich ist Inhalt. Und ich kann mich in der Geschichte verlieren. Und wenn ich die Abstraktionsfähigkeit gelernt habe, zum Beispiel in der Schule, Texte zu interpretieren, zu verstehen, in dem Text ist mehr drin, als der reine Text sagen soll oder sagt, dann finde ich diese Ebene und dann fällt es mir natürlich mit Übung auch bei sowas wie menschlichem Verhalten leichter. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Generalisierung. Ja, du kommst ja zu jedem Termin zu spät. Das wäre es noch nicht. Das ist immer noch Inhalt. Ich hätte gerne die Struktur dahinter. Ja, was ist die Stelle, an der du zu spät kommst? Ist es die, wo du dich gezwungen fühlst? Wo jemand anders dir einen Termin reindrückt sozusagen, weil du abhängig beschäftigt bist und du musst bei diesem Termin sein und musst in time irgendwas abgeben oder dein Chef möchte was von dir oder es spielt auch gar keine Rolle. Aber das wäre Struktur. Das wäre die erste Ebene von Struktur. Und dann dahin zu gucken, wach zu werden, aufzuwachen mitten im Leben und zu sagen, da war's wieder. Was ist die Struktur? Was ist die Einheitlichkeit? So, und dieses Abstraktionsvermögen zu üben, ist natürlich für meinen Job und für all die Menschen, die von mir lernen wollen, wie man besser darin werden kann, seine Themen zu überwinden, von entscheidender Bedeutung. Und deswegen ist es in meinen Seminaren so wichtig, immer mal wieder, je fortgeschrittener man dann ist, immer mal wieder zu gucken, okay, komm, lass uns gucken, was ist die Struktur, was ist das Muster? Wir finden das Muster, wir lösen das Muster und damit brauche ich nicht in der einzelnen Situation hinzugucken. Ich darf verstehen, was die Zusammenhänge sind. Und wenn ich diese Zusammenhänge, die dahinterliegenden Verhaltensstrategien verstehe, Metaprogramme sind nichts anderes, in positive Richtung, wir würden es eher bei den negativen Sachen finden. Nur, es ist eben die Frage, wenn ich das finde, lässt sich es leichter lösen. So, ich kann auf der Ebene operieren, auf der ich entdecke, dass ich bleibe mal in dem Beispiel, verschiedene angefangene Buchmanuskripte habe oder diverse Möbelstücke auf Vollendung warten in meiner Werkstatt, wenn das Thema wäre. Oder ich eine Autoreparatur anstehen habe, die ich vielleicht selber durchführen kann. Oder eine Reparatur meines Fahrrads, vielleicht brauche ich neue Bremsklötze. Und ich habe vielleicht die Bremse halb demontiert. Aber ich habe die neuen Bremsklötze noch nicht montiert. Oder ich hatte die falschen Bremsklötze gekauft und seitdem liegt das Fahrrad zerlegt bei mir im Keller. Ja, oder in der Werkstatt, was weiß ich, wie deine Möglichkeiten sind. So, das wäre alles Inhalt. Und wie komme ich dann auf die Struktur? Und das ist der erste Eye-Opener. Das ist das Erste, was passiert, wenn Menschen in meine Seminare kommen, dass sie anfangen zu verstehen, das hat eine Struktur. Das mache ich nicht nur da, das mache ich da auch und da mache ich es auch und da mache ich es auch und da mache ich es auch. Wann genau mache ich denn das? Das ist denn der Auslöser, ne? Da würden wir im NLP von einem Anker sprechen und sagen, wenn das und das passiert, dann verhalte ich mich so und so. So, das wäre jetzt das Beispiel. So, und dass die Psychologen gerne Modelle definieren, das kann jeder nachvollziehen, der sich einmal mit Herrn Fromm beschäftigt hat. Und seinen doch jetzt wilden Themen zum Thema menschliches Verhalten einfach mal frei halluziniert, was er glaubt, was das Muster ist. Und das sind dann Muster, die sind so weit entfernt, dass ich nicht mehr den Bezug finde zu dem Verhalten eines Menschen oder wo ich ein bisschen gefühlt das Muster über den Menschen drüber stülpe und dann notfalls natürlich behaupte, also wenn du das Muster jetzt nicht bei dir siehst, dann wehrst du dich gegen die Veränderung oder du wehrst dich gegen die Erkenntnis oder bist überhaupt ein ganz schlimmer. Und das wäre nicht meine Idee. Ich möchte keine wilden Modelle formulieren. Und deswegen darf man solche Modelle und auch in diesem Fall das Täter-Opfer-Ankläger-Thema, das darf man sich sehr genau im Alltag angucken. Und darf sehr genau gucken, was passiert da. So, ich sage immer gerne in meinen Seminaren, und ich stelle das typischerweise im fortgeschrittenen Seminar und manchmal auch im Practitioner schon vor und manchmal stelle ich es auch gar nicht vor. Das wird dann jetzt wahrscheinlich wieder häufiger werden. Ich werde mich ein bisschen in die Materie nochmal einarbeiten, nochmal ein bisschen nachgucken, ein bisschen experimentieren und Menschen im Alltag beobachten. Es scheint so zu sein, dass es in vielen Beziehungen ein Thema ist. Und ich würde jetzt einfach mal, und meine Damen, ihr könnt da ruhig den großen Proteststurm starten, aber ich würde einfach mal behaupten, dass Frauen generell jetzt einfach mal, so ein bisschen generalisiert gesprochen, noch besser in der Lage sind, uns Männer in das Dreieck einzuladen. Das ist bestimmt eine Information, die dann für deine Beziehung nicht stimmt, weil da ist dein Mann viel besser darin, das Dreieck zu spielen, wie ich das nennen würde. Und meine Generalisierung dazu oder meine These dazu, und die kannst du einfach mal mitnehmen im Alltag, ist die Einladung in dieses Dreieck aus Täter, Opfer, Ankläger, und ich erkläre dir jetzt mehr und mehr, wie es funktioniert, erfolgt tendenziell über die Opferrolle. Es ist das Weinen, es ist das Zurückziehen, es könnte dann auch sehr schnell schon in die Anklägerrolle gehen, aber ich würde jetzt einfach mal so als These dir mitgeben wollen, achte mal sehr kritisch drauf, bei dir selbst und bei anderen. Und da brauchst du im Moment noch gar nicht zu agieren. Du brauchst doch noch gar nicht, das denen bewusst zu machen oder so. Mach mal dir selbst im Moment bewusst. Achte mal drauf, wo jemand in deinem Umfeld ist, der von der Struktur her doch gerne häufiger in so eine Opferrolle geht. Das wäre meiner Meinung nach ein Hinweis, ein Indiz. Es gibt da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das eine Einladung ins Dreieck ist. Und wie meine ich das? Natürlich kann ein Mensch Opfer sein, kann sich als Opfer der Umstände fühlen, als Opfer des Lebens, als Opfer von politischen Maßnahmen, von Ungerechtigkeiten, von name it, von Dingen im Außen, wenn wir wieder in die Strukturebene nehmen, dass Dinge im Außen passiert sind, notfalls, dass er nicht die nötige Gesundheit hat oder sonst irgendwas, und er deshalb Opfer ist. Bis hierhin passiert an sich noch nicht so viel. Das ist so ein bisschen die Herausforderung für den einen oder anderen von uns, dann nicht in Selbstmitleid zu verfallen und aufzugeben vielleicht auch und einfach zu sagen, okay, ich bin das arme Opfer am Ende der Milchstraße auf diesem kleinen blauen Planeten und alle behandeln mich schlecht und mein Leben ist schrecklich. So, und vielleicht kann man das auch mal. Ja, ich hatte mal eine Teilnehmerin vor Jahren, die Annette, das war cool, die schrieb mir irgendwann mal eine Nachricht, sagt sie, ach, ich bin dabei, in Selbstmitleid zu verfallen und das mag ich nicht bei mir. Das fand ich cool. Einfach als Selbsterkenntnis. Ich sage, ich armes Opfer. Und das ist ja cool, zumindest schon mal zu erkennen. Und es kann sein, wie gesagt, dass es an der Stelle endet. Und dann wäre es, noch nicht ganz unproblematisch, ja, weil das kann ja schon nerven, wenn du eine Kollegin hast zum Beispiel oder einen Kollegen, der immer das arme Opfer ist und immer betont, dass er viel länger arbeitet als die anderen und viel mehr leidet und alles ist so schrecklich und die Kunden sind so doof und so. Das kann schon anstrengend sein und oft genug verschließen sich diese Menschen auch einer Lösung. Das heißt, man kann die ja fragen, hör mal, ich hätte eine Idee, möchte hören. So, und dann würden die zum Beispiel sagen, nee. Jo, gut, dann ist das ja entschieden, dann wollen sie in der Opferrolle bleiben. So, in dem Dreiecksspiel wirst du was anderes beobachten können. Nämlich nach meiner Recherche, und die ist über Jahre gelaufen, wird der, der dich ins Dreieck zieht, dann gerne in den Ankläger gehen. Und das könnte notfalls an derselben Stelle, möchtest du eine Idee haben, ich hätte einen Lösungsvorschlag, ich bin ja ein Mann, ne? Könnte sowas sein wie du immer mit deinen Lösungen. Du glaubst immer, du könntest meine Themen lösen, du hast auch nicht mal eine Idee. Ich habe Themen, da wird den anderen, die würden da sofort kapitulieren. Jeder würde Selbstmord begehen, wenn er an meiner Stelle wäre, jetzt mal ganz ehrlich. Wer bist du, dass du glaubst mit deinem Vorschlag hier? Außerdem hörst du mir nie zu, ne? Das ist ja jetzt egal, beruflich oder privat. Ach, der Herr haben mal wieder eine Lösung. Für den sind die Probleme mal wieder gar nicht vorhanden, richtig? Toll, prima. Zeigst du mir einmal mehr, dass ich mein Leben nicht in den Griff krieg? Ha? Toll. Dankeschön für den Beitrag. Da fühle ich mich doch gleich besser. Ne? Ironie wäre auch schön für den Ankläger. Kann man schon so spielen. So, was macht der? Dieser Mensch würde aus mir, dem Menschen mit den brillanten Ideen und Vorschlägen, einen Täter machen. Und ab dann, ihr Lieben, das kannst du jetzt glauben oder nicht, das musst du auch gar nicht glauben, das ist wie immer bei den Themen hier im Podcast und auch bei den Themen in meinem Seminar. Du musst mir überhaupt nichts glauben. Find es raus, probier es aus. Ja, ich bin ja schon ein paar Jahre am Planeten, habe ein paar Sachen erlebt. Das ist ziemlich valide. Ja, der zieht dich ins Dreieck. Und jetzt ist zum einen spannend, mal zu gucken, wie reagierst du dann? Weil du könntest jetzt zum Beispiel in Opfer gehen und dann in Ankläger. Und könntest sagen, ach, Montagmorgen, ne? Und du machst mich schon wieder rund. Ich wollte nur helfen. Das war nett gemeint. Das war nett, ich wollte dich da rausbringen. Ich habe gemerkt, dir geht's nicht gut damit. Deswegen wollte ich dir eine Lösung vorschlagen. Es war nicht, dass ich irgendwie übergriffig sein wollte oder dass ich so toll bin, so viel toller als du. Es war ja nur eine Idee. So, das heißt, ich würde auch in Ankläger gehen. So, dann kann alles möglich. Jetzt mache ich aus dem anderen quasi, wenn wir genau hingucken, mache ich den Täter, ne? Wir spielen einfach weiter. Jetzt kann es sein, dass der andere auch wieder in Opfer geht. Das ist sehr wahrscheinlich, weil die Opferrolle, die arbeitet halt mit Schuldgefühlen. Das hat man auch schon, ne? Wenn du jetzt in die Struktur mehr und mehr gehst, dann merkst du das schon. Der geht in Schuld. Der also, genauer, der macht dir Schuldgefühle. Und du ja auch. Ne? Und was rannst du mich denn so an? So, dann mache ich dem doch Schuldgefühle und sag, rannst mich nicht so an. Die Herausforderung ist, und das ist das Riesenthema. Du kommst jetzt mal eben aus dem Dreieck nicht mehr raus, ja? Weil tendenziell kannst du in der Partnerschaft beobachten, im Job beobachten, würde der andere jetzt sofort wieder in Ankläger gehen. So, und jetzt kannst du zum Beispiel Verhaltensweisen durchspielen. Du kannst zum Beispiel nicht drauf reagieren, ja? Das ist deine Kollegin, mit der hast du jeden Tag zu tun, die ist wieder das arme Opfer, ja, bei dem Wetter, ne? Da kommst du kommst ja vom Parkplatz, kommst ja noch nicht mal ins Gebäude, ohne dass die Frisur schon wieder völlig ruiniert ist. Geht ja gar nicht. Bei dem Wind und dem Regen, wie soll das denn gehen? Da macht man sich morgens eine halbe Stunde die Haare, ist man schon völlig hier, man sitzt wieder im Büro völlig, kannst von vorne anfangen. Oh, ich fühle mich so unwohl, dieses Wetter, das macht mich fertig, der Föhn. Ja, wir haben hier Föhn. Das ist nicht, dass man einen Föhn hat, sondern wir haben irgendwas mit den Bergen, eine besondere Wetterlage und dann haben Menschen davon Kopfschmerzen, behaupten sie zumindest. So, das sind alles Opfer. So. Und du könntest gar nicht reagieren. Schau, das ist der Punkt. Du kommst ja aus dem Dreieck nicht raus. Ach so, sagst gar nichts zu. So, dann kannst du sagen, oh, das tut mir leid. Das tut mir leid, dass der Wind und der Regen da deine Frisur durcheinander gebracht haben. Aha. Tut dir leid. Toll. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Merkst du? Man kann das so. Man könnte das auf der Bühne tun. Man könnte eine Fernsehserie draus machen. So. Es ist so cool. Es ist so ein cooles Spiel. Die Voraussetzung ist, dass der andere mit dem das Opfer, das scheinbare Opfer spielt, dass der in der Lage ist, Schuldgefühle zu empfinden. Das ist meiner Meinung nach der Hebel, wie das Spiel funktioniert. Und ich kann mich irren, ich kann mich täuschen. Das wäre jetzt die Frage. Recherchier mal nach, kannst mir gerne zu schreiben. Der andere muss Schuldgefühle haben. Der muss sensibel sein für sowas. Dann kannst du den damit weich kochen. Den kriegst du dazu. Und du, das ist jetzt, und das wäre so ein bisschen das, was ich dir schenken will diese Woche. Das könnte in Beziehungen zwischen Menschen, und ich würde vor allen Dingen sagen in Paarbeziehungen. Da gibt's dann sozusagen die eine Stelle, dass das so heftig gespielt wird, und ich habe das mal erlebt in einer meiner Ehen, dass das so heftig gespielt wird, dass es jeden Tag bestimmt und dass der Versuch zumindest da ist, und bei mir ist das definitiv gelungen, den anderen komplett in diese, also unter Kontrolle zu bringen mit den Schuldgefühlen. Ja, das wäre auch, ne, der Gedankenlesentext aus dem NLP, wenn du mich lieben würdest, dann wäre dir das aufgefallen. Und wenn du einmal, schau, es ist eine komplette, dieses Täter-Opfer-Ankleber, es ist eine komplette Brille, das Leben zu sehen. Es ist ein komplettes Muster von nicht nur von Verhalten, sondern es ist einfach, das ist auf Autopilot. Das ist jetzt nicht, dass das ein Vorwurf ist. Diese Menschen, die in diesem Dreieck sind, die haben es typischerweise in der Kindheit irgendwie gelernt von ihrer Mutter, ihrem Vater, von den Eltern abgeguckt, Großeltern, was auch immer. Das ist auf Autopilot. Das ist nicht, oh, jetzt mache ich dir Schuldgefühle, dann habe ich dich unter Kontrolle. Die Menschen nehmen das gar nicht wahr. Die nehmen das überhaupt nicht wahr. Das ist deren Realität. Das ist die Brille, durch die die Realität sehen. Die Welt ist böse, tut mir was an. Ich muss mich wehren. Ich bin das arme Opfer. Und sie stellen einfach nur mindestens unterbewusst fest, dass sie damit die anderen Menschen unter Kontrolle kriegen oder viele Menschen unter Kontrolle kriegen, weil natürlich christliche Gesellschaft, Schuld ist ein riesen cooler Anker, der ist gesetzt, damit kriegt man die Leute. Man kriegt die Leute damit. Mit Schuldgefühlen kriegst du die Leute dazu, dass sie sich so verhalten, wie du willst. So, jetzt gibt's das nochmal so ein bisschen in einer zusätzlich abgedrehten Variante, wo dieser Mensch, der in die Opferrolle geht, sich so sehr als Opfer fühlt, dass er aus dem anderen nicht nur einen Täter macht im Sinne von Vorwürfe, sondern dass er sich bemüht, dem anderen weh zu tun. Da geht's nicht um Schlagen, da geht's nicht um körperlich wehtun, da geht's eher um psychisch wehtun. Leiden lassen, das wäre sowas wie nicht mehr mit dem anderen reden. Und ich kann für mich sagen, wenn zum Beispiel eine Partnerin nicht mehr mit mir redet, auf Fragen nicht antwortet, einfach nur, der beste Weg, mich weich zu kochen, ist, man guckt einfach auf ein Glas Wasser, was auf dem Tisch steht und antwortet nicht. Oder meine erste Ex-Freundin hat wirklich dann Tage nicht mit mir geredet. Ich war null vorbereitet auf das. Ich kannte das nicht, weil es das in meiner Ursprungsfamilie so nicht gab. Ich hätte alles getan, damit die wieder mit mir redet. Alles. Ich habe auch alles probiert. Und wirklich gut zureden, bitten, alles machen, was nur möglich ist. Wirklich, also alles, worauf ich gekommen bin, habe ich ausprobiert. Aber es ist super spannend sozusagen. Ich sage jetzt einfach mal, das gibt's also in dieser Add-on-Version von Täter, Opfer, Ankläger. Und das hat mit Demütigen zu tun. Da wird der andere durch die Schuldgefühle gedemütigt und das Opfer rächt sich aktiv. Und das Rächen hängt natürlich ab von der anderen Person. Reagiert der auf Nichtansprache, auf Nichtmelden? Reagiert der auf, name it, Bösartigkeiten? Reagiert der optimal auf Vorwürfe? Dann würde das Opfer dem immer weiter Vorwürfe machen. Und das wäre auch eine Frage, was für Vorwürfe sind das? So, das Problem ist jetzt, wenn das Dreieck aufgebaut ist und jemand sehr gut in der Lage ist, Schuldgefühle zu empfinden, dann würde die Verteilung so klar in diesem Täter-Opfer-Ding sein, die beiden würden in dem Dreieck tendenziell gar nicht mehr die Rollen tauschen. Und was ich für mich erlebt habe, ist, wenn ich dann Zeit habe oder Zeit mit Freunden verbringe oder mit Freunden über sowas rede, was ich in einer Beziehung erlebe, dann kriege ich Feedback im Sinne von, Marc, pass mal auf, du hast dich da völlig okay verhalten. Weil das ist das, was dem einen oder anderen von uns passieren kann, dass man das Gefühl hat, das gibt's doch gar nicht. Ich habe das in bester Absicht getan. Und dann käme aber jemand, der in der Opferrolle ist und der einen vielleicht sogar demütigen möchte. Und der macht einem klar, was man für ein Schwein ist. Und das war oft genug in meinem Leben so, dass ich wirklich mich schütteln musste, um dieses Modell quasi von mir abzuschütteln und dann zu merken, da stimmt was nicht. Ich habe zumindest gemerkt, es stimmt was nicht. So, ich bin dann schnell wieder gegangen, es stimmt wahrscheinlich was mit mir nicht. Nur da aufzuwachen und den einen oder anderen Hörer oder Hörerin betrifft das vielleicht, aufzuwachen und für dich zu merken, finden Abgleich mit Menschen, die irgendwie da draußen sind, am besten Freunden, und red mit denen. Weil du kannst den einen oder anderen von uns mit diesem Modell so unter deine Kontrolle bringen, oder derjenige, ich formuliere es mal in einer Passivkonstruktion, kann so unter Kontrolle gebracht werden, insbesondere durch dieses demütigende Verhalten, dieses Erniedrigende, den quasi in Staub drücken, noch fertiger machen. Also nicht einfach nur Opferrolle. Du hast durch dein Verhalten dafür gesorgt, dass ich mich schlecht fühle. Im Sinne von, ich mache dir einen Vorwurf. Der andere sagt, oh, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Ah ja, und das soll jetzt genügen. Das ist jetzt alles, was du dazu zu sagen hast. Ja, das wäre der Weg, der das deutlich machen könnte. Da darfst du sehr wach sein, ob der andere einfach nicht aufhört mit dem, du bist schuld, dass ich mich so fühle, sondern weitermacht und dich mit einem bestimmten Verhalten demütigt, dich zu Hause warten lässt, irgendwelche wilden Dinge tut, ist mir auch völlig egal, was es ist, die respektlos sind dir gegenüber. Und ich glaube, das ist etwas, wo der ein oder andere von uns nochmal sehr, sehr wach werden darf, wie andere Menschen, und ich fürchte leider, dass es in vielen Beziehungen Thema ist, wie andere Menschen mit ihnen umgehen. Und wir dürfen da hingucken. Und nochmal, hier geht es im Moment noch gar nicht um, oder es wird überhaupt nicht gehen, um Vorwürfe, dem anderen Vorwürfe zu machen, weil wenn du dem Vorwürfe machst, wirst du nicht rauskommen. Die Frage ist, ob der Täter-Opfer-Ankläger spielt, bereit ist, freiwillig sein eigenes Verhaltensmuster zu durchschauen und bereit ist, sich zu verändern. Wenn derjenige nicht dazu bereit ist, dann ist der liebe Marc bei seiner These, lauf und komm nie wieder zurück, weil es gibt nach meinem Dafürhalten, und ich freue mich auf Zuschriften zu dem Thema, nach meinem Dafürhalten gibt es keine Lösung. Wenn jemand dich in das Dreieck einlädt, dann musst du weglaufen, wenn derjenige es nicht mit dir bereit ist aufzudecken, wirklich hinzugucken und für sich selbst zumindest mal am Anfang in der Bewusstheit mit diesem Thema umzugehen, dass es eine Lösung geben kann. Ich glaube, dass die Lösung dann nicht die Bewusstheit ist. Bewusstheit, dass man sich in bestimmter Art und Weise verhält, ist noch nicht die Lösung, weil wir dürfen dann, und das ist ein bisschen komplexer mit einem Modell von NLP und den unterbewussten Strategien, die da eine Rolle spielen, wir dürfen verstehen, wie der feuert. Der hat ganz viel in meinem Modell von Welt mit Angst zu tun. Und solange die Angst in diesem Menschen nicht gelöst ist, wird der in diesem Verhaltensmuster bleiben. So, wenn jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel beide Täter-Opfer-Ankläger spielen würden, dann wird es einfach, neudeutsch würde man sagen, eine Battle werden. Dann würden beide anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen und immer zu gucken, ich bin mehr Opfer, ich bin mehr Opfer, ich bin mehr Opfer, nein, ich bin mehr Opfer. So, wenn dieser demütigen Teil nicht dabei ist, wenn ich den anderen nicht fertig mache, dann würde das auf so einem Niveau, das könnte sogar eine haltbare Beziehung werden. Die ist nicht eine Beziehung, die ich haben wollen würde. Die ist nicht schön. Nur in meinem Modell von Welt. Nur wenn beide spielen, dann ist es zumindest irgendwie fair. Wenn der demütigen Teil dazukommt, ich mache absichtlich Verhalten, um dich als Mensch zu erniedrigen, dann wird's, glaube ich, in einer Art und Weise bösartig und toxisch, dass, wenn dann der andere Mensch nicht bereit ist, sich zu verändern, dann musst du bitte aus Selbstschutz gehen, und zwar zeitnah. Und das geht dann in Richtung, in meiner Welt ist es das, was die Amis narzisstische Persönlichkeitsstörung nennen, weil das würde in diese Richtung gehen. Das hat einfach eine Form von Bösartigkeit und du wirst inhaltlich nicht dagegen argumentieren können. Und wenn der andere nicht bereit ist, auf die Strukturebene zu wechseln und sein Verhalten sich kritisch in der Struktur anzuschauen, da schließt sich dann der Kreis der heutigen Sendung. Und da könnte man jetzt noch 50 Sendungen zu machen oder 100 oder 200. Nur wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann habe ich im Moment nur einen Tipp für dich: Lauf. Und komm nie wieder zurück. Es ist eine psychisch so bösartige Struktur, auch wenn wir sie, glaube ich, in ganz vielen Beziehungen finden und auch bei Kindern finden. Und man müsste jetzt nochmal das passiv-aggressive Verhalten dazu ins Verhältnis setzen und so, was meiner Meinung nach auch mit Demütigung zu tun hat. Ich glaube, dass passiv-aggressives Verhalten ganz viel damit zu tun hat, sich an anderen Menschen zu rächen und zu rächen auf eine Art und Weise, dass sie einem nichts nachweisen können. Und das sind alles, sage ich jetzt einfach mal, Verhaltensweisen. Ich weiß schon, der eine oder andere von uns wird versucht sein, das gesund zu lieben am anderen und, und. Nur ich kann dir aus der Erfahrung der vielen Jahre sagen, wenn da keine Bereitschaft zur Veränderung ist, dann wirst du nicht vorankommen. Weil Menschen mit dieser Störung fühlen sich immer im Recht. Immer. Sie haben überhaupt gar keinen Zweifel, dass sie das alles richtig gemacht haben und richtig machen. Und sie werden auch wortreich anderen Menschen erklären, dass der andere schuld ist. Partner, Kollegin, Chef, name it. Es spielt gar keine Rolle. Können auch Vater, Mutter sein. Ja, man kann es auch mit den eigenen Eltern spielen. Die Erkenntnis kannst du ja einfach mal mitnehmen. Es ist mein Fazit, wenn keine Bereitschaft ist zur persönlichen Veränderung und keine Bereitschaft da ist, die eigenen Ängste zu überwinden und wirklich an sich zu arbeiten. Und da ist natürlich die Frage, ob dann eine Gesprächstherapie oder sowas, ob das wirklich hilfreich ist, das eigene Thema sich anzugucken und einfach nur rauszufinden, dass die eigene Mutter oder die eigene Großmutter oder die eigenen Eltern oder was auch immer der eigene Vater dasselbe Spiel gespielt haben. Ich glaube nicht, dass diese Einsicht geeignet ist, die nötige Veränderung auf Dauer herbeizuführen. Weil es ist eine unterbewusste Strategie. Das Problem ist, die Strategie funktioniert hervorragend, sobald du einen Menschen in deiner Umgebung hast, der auf Schuldgefühle reagiert. Du wirst diesen Menschen mit diesem Muster komplett unter deine Kontrolle kriegen. Wenn du ihn demütigst, wird er unter der Tür durchkriechen, um mit dir irgendwie Kontakt zu haben. Das ist einfach dann sehr perfide, dieses Spiel. Und es funktioniert. Und weil es funktioniert, gibt es dann für diese Menschen keinen Grund, das Dreieck zu verlassen und das Spiel aufzugeben. Sie werden natürlich niemals ein schönes Leben haben. Und ich glaube, jemand, der auf diese Weise andere Menschen und vor allen Dingen Menschen, die ihn lieben, demütigt und niedermacht, das wird schon zurückkommen. Das ist schon alles gut. Nur, das ist ja ein schwacher Trost, ja, wenn du in so einem Dreieck, zu so einem Dreieck eingeladen wurdest und in so einem Dreieck lebst und jeden Tag wieder Vorwürfe bekommst und jeden Tag gedemütigt wirst durch das Verhalten des anderen. Hochproblematisch. So, wenn du es bei dir entdeckst, ich bin mir sicher, wenn du anfängst, deine Ängste aufzulösen, jeden Tag zu meditieren, die Methoden aus dem Modell von NLP sind exzellent geeignet, dir die Ängste zu nehmen. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was du innerhalb von 2 Wochen mal eben beiseite legst. Nur die grundsätzliche Bereitschaft, es zu lösen, würde an der Stelle die richtige Richtung vorgeben. Nur du darfst das Problem sehen. Das Thema ist, dadurch, dass du dich, wenn du dieses Muster spielst, als Opfer siehst und dann erkennst, vielleicht durch diese heutige Sendung, du bist die Täterin, du bist der Täter, du bist der Böse, der das in seine Beziehung gebracht hat oder in die Beziehung zum Kollegen, zum Chef. Du bist der Mensch, wie wollen wir es sagen, der Gemeine ist. Wow, ist nicht die schönste Erkenntnis, die man an einem Tag haben kann oder in einem Leben. Nur öffne dich für die Erkenntnis und bestell zumindest schon mal, dass es einen neuen Weg gibt. Ja, also, auf die Strukturebene zu achten, das nur mal so als erstes Thema jetzt mal in die Richtung, kann dich sehr, sehr gut voranbringen, überhaupt solche Muster aufzudecken. Ob das am Ende wirklich das Dreieck bleibt und ob das Modell das gut erklärt, lass uns wach bleiben, lass uns gucken, was passiert. Nur, dass es ein Effekt ist, den viele Paare spielen, das ist, glaube ich, etwas, da können wir uns jetzt einfach schon mal drauf einigen. Und wenn dieses Muster in deinem Leben ist, dann sei ganz, ganz vorsichtig damit. Das möchte ich dir auf jeden Fall heute schon mal schenken. Ich freue mich auf Zuschriften und ich freue mich über all das, was du mit diesem Thema erlebt hast und mir berichtest. Dann können andere von dir profitieren und natürlich auch von den Lösungen, die du gefunden hast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service@markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.